Der Mann, den du willst, der will dich nicht. Und der Mann, den du nicht willst, der will dich. Kennst du das? Kommt dir das bekannt vor? Meine Liebe, herzlich willkommen zum Königinnen-Talk. Mein Name ist Petra Fürst und ich bin die Gründerin von Soulmate Coaching. Und heute geht es um das Thema unseren Bindungscode, also unser Bindungsmuster und warum unser Nervensystem entscheidet, in wen wir uns verlieben und warum das auch oft die Ursache oder meistens die Ursache ist, warum unsere Beziehungen scheitern oder wir immer wieder enttäuscht werden. Bevor wir starten, ein kurzer Hinweis. Diese Folge wird heute live gestreamt auf YouTube. Also für alle, die das jetzt auf einer Podcast-Plattform anhören, wie Spotify oder Apple Podcast oder ähnlichem, dann hörst du die Aufzeichnung. Und die, die heute auf YouTube live dabei sind, können mir wieder direkt Fragen stellen im Chat. Ich sehe schon die ersten Nachrichten hier reinkommen. Hallo, meine Lieben. Ich werde eure Fragen am Ende des Podcasts beantworten, denn möglicherweise werden schon einige Fragen währenddessen beantwortet. Wir gehen nicht immer live, das machen wir manchmal. Wenn du wissen möchtest, wann das passiert, dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram. Da bekommst du immer rechtzeitig Bescheid, wenn wir mit dem Podcast live gehen. Was haben Beziehungen und Flugreisen gemeinsam? So, ich fliege relativ häufig und ich fliege nicht gerne. Ich reise gerne, aber den Flug mag ich gar nicht, weil am Flughafen, finde ich, ist es furchtbar anstrengend. Und zuerst steht man ewig am Check-in an, dann steht man ewig beim Security an, dann schicken sie deine Sachen dreimal zurück, weil du die Handcreme wieder nicht rausgegeben hast, nicht? Aber das Allerschlimmste ist das Einsteigen in das Flugzeug. Okay, beim Gate. Kennst du das? Weißt du, man wartet ja eh schon eine halbe Stunde am Gate, bis man endlich einsteigen kann. Und dann geht's los, Boarding beginnt und die Leute drängen sich dahin und drücken und schieben und stoßen und rempeln dich an. Weißt du, Leute fahren deinem Kind mit einer Tasche über den Kopf, ja, weil sie sich vordrängen müssen. Und die tun so, als ob das Flugzeug ohne sie wegfliegen würde, als ob so nur die ersten 10 mitfliegen dürften, oder? Was total schräg ist, weil ich meine, es ist unlogisch. Das Flugzeug hat deinen Koffer, dein Koffer wird gerade eingeladen. Du bist registriert auf einer Liste, weißt du? Also die fliegen nicht ohne dich, ja, also du kommst zu spät. Aber wenn du dort am Gate bist, auch wenn du der Letzte bist, der einsteigst, du fliegst mit. Aber trotzdem benehmen die sich wie die Wahnsinnigen. Und auch beim Aussteigen aus dem Flugzeug das Gleiche. Die springen auf, die drängen sich vor, die ziehen ihre Koffer runter und hauen dir das am Kopf und so. Also es ist ein absoluter Irrsinn. Ja? Die komplette Empathielosigkeit. Der Punkt ist aber, das sind jetzt nicht lauter doofe Menschen, das sind Menschen, die außerhalb des Flugzeuges vollkommen normal sind, empathisch sind, freundlich sind, höflich sind, ihr Leben im Griff haben, aber im Flugzeug ist die Hölle los. So, ich begrüße mal alle, die hier live dabei sind, mir geschrieben haben. Hallo Fee, hallo Curly, hallo Christina, hallo Elfin, hallo Amika. Amika schreibt, sie ist Flugbegleiterin. Sie kennt das. Das ist ein Wahnsinn, oder? Ich verstehe nicht, warum die Leute so ausflippen, aber ich meine, ich verstehe es schon. Weil was hier passiert, das Nervensystem der Menschen übernimmt. Du kannst hier sofort sehen, welcher Mensch hat ein entspanntes Nervensystem und welcher Mensch nicht. Und der Großteil der Menschen hat das nicht. Und das bringt mich gleich zum Thema. Weil das Gleiche passiert in unseren Beziehungen genauso. Weißt du, du bist im Leben, du stehst mit beiden Beinen im Leben, du bist eine erwachsene, intelligente Frau. Du verstehst vieles, du weißt vieles. Aber sobald ein Mann ins Spiel kommt, der sich nicht mehr meldet oder der ambivalente Signale sendet oder der dir zu nahe kommt oder zu sehr auf Distanz geht, dreht dein ganzes System durch. Du wirst klammernd oder distanziert oder panisch oder du machst gleich Schluss. Oder du gibst gleich das ganze Dating auf, das bringt ja sowieso alles nichts, das ist ja sowieso alle furchtbar, es wird nie funktionieren, nicht? Oder wir erstarren, wir wissen gar nicht mehr, was wir machen sollen. Der Punkt ist, hier ist unser Nervensystem genauso aktiviert wie im Flugzeug. Also das können wir uns mitnehmen und es ist ein gutes Training für die nächste Flugreise. Atmen, sich entspannen und mal versuchen, wie es wäre, wenn man vollkommen gelassen in dieser Situation bleibt. Und das ist unser Nervensystem, das da übernimmt. Und wir nennen das im Coaching den Bindungscode. Das heißt, es ist das Bindungsmuster, das du hast. Und wir nennen das Code, weil das wie kodiert ist. Das ist wie ein Programm. Es ist ein Programm, das installiert worden ist in deinem Körper. Aber lange, lange bevor du sprechen konntest. Also, wir sprechen heute in diesem Podcast darüber, was der Bindungscode genau ist. Und das wird dich wahrscheinlich überraschen, oder vielleicht weißt du es, aber der Bindungscode wurde schon in der Schwangerschaft programmiert, also vor deiner Geburt. Und dann auch in den ersten Lebenswochen. Und das ist total spannend, weil es wirklich viel damit zu tun hat, wie wir als Baby behandelt worden sind. Wir sprechen darüber, was Stephen Porges herausgefunden hat. Das war der Forscher, der die Polyvagaltheorie entwickelt hat, gefunden hat. Und der hat das eben anhand dieser Forschungen an einem neugeborenen Babys festgestellt. Und dann sprechen wir darüber, welcher Bindungstyp du bist. Also ich werde ein paar Fragen stellen und du kannst dann für dich selber mitreflektieren und schauen, was, wo reflektierst oder wo hast du am meisten Resonanz, was trifft am meisten auf dich zu. So, wir sprechen über Stephen Porges, den schreibt man P-O-R-G-E-S, wenn du den suchen möchtest in Google später. Stephen Porges hat ein Experiment mit Babys gemacht und hat da herausgefunden, dass wir so programmiert sind. Und das ist eben dieser sogenannte Bindungscode. Und Stephen Porges ist ein amerikanischer Neurowissenschaftler, der hat über 40 Jahre am autonomen Nervensystem geforscht. Und sein Lebenswerk ist die Polyvagaltheorie. Und der Vagal, es geht um den Vagusnerv. Der Vagusnerv geht vom Gehirn durch den Hals, durch am Herzen vorbei in den Bauch. Und deshalb spüren wir unsere Gefühle so stark im Bauch, also wirklich im Körper. Nicht? Man kennt das nicht, man hat ein Kloß im Hals, man hat einen Druck am Brustkorb, wo der Nerv durchgeht, man hat Schmetterlinge im Bauch oder ein Unwohlsein im Bauch. Das ist dieser Vagusnerv, den wir da spüren. Und dieser Vagusnerv hat drei Zustände. Also er hat den Zustand der Sicherheit. Das heißt, man ist ruhig, offen und verbunden und man kann lachen und lieben und Nähe zulassen. Das ist der sichere Zustand. Und den haben wir. Es ist nicht so, dass man den nie hat. Es gibt viele Situationen, wo du den sicheren Zustand hast. Bei Menschen, bei denen du dich geliebt fühlst. Menschen, bei denen du dich sicher fühlst. Oder in deinem Zuhause. Da hat man diesen Zustand, dann ist man ruhig, offen und verbunden und dann wundert man sich, aber ich bin doch sonst so ruhig und so gelassen und kaum kommt der Mann ins Spiel, bin ich wie ein anderer Mensch. Der zweite Zustand ist dieser Kampf- oder Fluchtzustand. Fight oder Flight nennt man das auch, hast du sicher schon gehört, dass man im Alarmzustand das Herz rast, man zieht die Schultern hoch, man spannt den Kiefer an, man ist angespannt und man entweder läuft man weg, also es ist die Flucht, oder man kämpft, man geht in diesen Kampfzustand. Dazu kommt dann gleich noch mehr. Der dritte Zustand ist der Zustand der absoluten Erstarrung, wenn man nichts mehr fühlt, wenn man nur noch funktioniert, wenn man innerlich leer wird. Und Frauen beschreiben, also Menschen generell, aber ich meine, es trifft ja häufiger Frauen, dass sie mit einem narzisstischen Partner zusammen sind, weil es, glaube ich, statistisch mehr narzisstische Männer gibt oder vielleicht ist es einfach nur ein Messproblem, weil Narzissmus bei Frauen äußert sich ein bisschen anders, aber Punkt ist, wenn man aus so einer narzisstischen Beziehung rauskommt, ist man oft in diesem erstarrten Zustand, dass man nichts mehr fühlt, dass man wirklich einfach wie eine Maschine funktioniert und dass man leer ist. So, und das wichtigste Konzept jetzt, das wir von Stephen Porges mitnehmen, ist die sogenannte Neurozeption. Das heißt, dass unser Nervensystem das Nervensystem eines anderen Menschen immer scannt. Also das ist passiert ganz automatisch. Jeder Mensch, der dir begegnet, den scannst du. Deshalb sagt man ja, ich habe ein komisches Bauchgefühl bei dem Menschen. Da habe ich von Anfang an ein komisches Bauchgefühl gehabt. Das ist dein Vagusnerv. Der reagiert auf diesen Menschen, der spiegelt diesen Menschen. Und das wird automatisch gescannt in Millisekunden. Da kann man nicht mehr drüber nachdenken. Man begegnet einem Menschen und das System reagiert. Und dein Körper entscheidet, ist dieser Mensch sicher oder ist dieser Mensch gefährlich. Das ist die Neurozeption. Das läuft unbewusst ab. Und wichtiger Punkt, wir liegen da nicht immer richtig. Ich komme dann gleich dazu, weil unser Nervensystem hat bestimmte Zustände einprogrammiert. Es kann sein, dass dein Nervensystem oder das Nervensystem des Menschen sich wohlfühlt bei einem Menschen, der eigentlich gefährlich ist. So. Aber was das Interessante ist jetzt, Wenn du jedes Mal, wenn du einen Mann gut findest, Stress verspürst, also in diesen Alarmzustand gehst, das führt dann dazu, dass der Mann genau das aufnimmt, weil sein Nervensystem nimmt auf, wie du dich fühlst. Das heißt, du siehst jemanden, den du gut findest, dein Nervensystem geht in Alarm. Warum geht dein Nervensystem in Alarm? Weil dein Nervensystem gelernt hat, wenn ich jemanden mag, dann werde ich verletzt. Ja, dazu komme ich gleich. Dann gehst du in Alarm, weil dein Nervensystem sagt, Achtung, 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 du könntest verletzt werden. Der Mann spürt das und er spürt, dass du nicht offen bist für Beziehung. Und das triggert sein System und dann spürt er Alarm. Und sein System sagt auch, Achtung, Achtung, das ist gefährlich. Ja, hier wirst du wieder enttäuscht. Und dann, wenn du einen Mann triffst, den du nicht gut findest, ist dein System komplett entspannt. Weil dein System sagt, ah ja, das ist ein Kumpel, da kann mir nichts passieren, der wird mich nicht verletzen, wenn ich fühle nichts für ihn. Genau. Und der Mann spürt bei dir, oh, Entspannung, sicheres Nervensystem, hier bin ich willkommen. Und da hast du jetzt schon die Antwort auf das, was ich zu Beginn gesagt habe. Nämlich, wir senden dir das richtige Signal an den falschen Mann. Hallo, du bist willkommen, ich bin sicher, das sollten wir an den schicken, der uns gut gefällt. Aber dazu muss unser System lernen, sich sicher und entspannt zu fühlen, wenn uns jemand so richtig gut gefällt. Warum können wir das nicht? Weil wir diesen Bindungscode haben und weil er schon so früh programmiert worden ist. So. Also, der Bindungscode ist diese unsichtbare Visitenkarte, die wir automatisch mitschicken, wenn wir jemanden treffen. Und jetzt wollen wir wissen, wann wurde das installiert, warum und wie wurde das installiert. Das Nervensystem wird ja bereits im Mutterleib geprägt. Das heißt, bevor du geboren wirst schon, wird das geprägt davon, wie deine Mutter sich fühlt. Ich meine, das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Hallo, meine Lieben, hier sind noch Leute dazugekommen. Anka und Sven, hallo. Freut mich, euch zu sehen. So, gut. Und das Nervensystem wird im Mutterleib programmiert. Das schaut so aus, als Baby teilst du das Nervensystem mit deiner Mutter. Okay? Wenn deine Mutter gestresst ist, wird dieses Cortisol über die Plazenta auf dich übertragen und du lernst als ungeborenes Baby, die Welt da draußen ist gefährlich. Du spürst diesen Stress, du badest in Stresshormonen. Wenn die Mutter sicher und ruhig ist, dann fühlt das Baby diese Sicherheit und Ruhe. Und das ist die erste Programmierung. Und wodurch entsteht jetzt der Stress bei der Mutter? Zum Beispiel, wenn sie chronischen Stress hat, weil sie arbeiten muss oder Geldprobleme hat oder weil es viele Konflikte gibt. Wenn sie mit dem Vater des Babys streitet, wenn sie nicht unterstützt wird. Wenn eine Frau sich in der Schwangerschaft alleine fühlt, dann hat sie viel mehr Stress, logischerweise. Wenn es eine ungewollte Schwangerschaft ist, nicht? Auch wenn sie sich auf das Baby freut, aber eine ungewollte Schwangerschaft ist auch was, womit sie jetzt klarkommen muss. Sie muss jetzt ihr Leben schnell planen und ändern. Wenn es während der Schwangerschaft eine Trennung gibt, wenn es einen Todesfall gegeben hat im Umfeld, da kann ja niemand was dafür. Das sind Pechsituationen, nicht? Das ist jemandem was passiert und dieser Stress überträgt sich. Oder wenn sie krank war oder selber Trauma hatte oder wenn eben Alkohol, Drogen oder Gewalt im Spiel waren. Und was hier ganz wichtig ist, meine Lieben, wir wollen der Mutter keine Schuld geben. Weil die Dinge passieren einem. Niemand kann etwas dafür, dass einem sowas passiert, nicht? Das ist, erstens mal kann deine Mutter nichts dafür, wie sie aufgezogen worden ist. Deine Großmutter kann nichts dafür, wie sie aufgezogen worden ist. Wenn du dir das anschaust, weil dieses Trauma, und hier sehen wir, warum man sagt, es gibt etwas, was über Generationen übertragen wird, wisst ihr? Das ist genau das. Das Nervensystem überträgt von Generation zu Generation zu Generation. Da kann keiner was dafür. Da war vielleicht ein Mensch vor 500 Jahren, der in der Schwangerschaft fast ermordet worden ist und dieser Mensch hat so viel Stress in der Schwangerschaft ausgeschüttet und das überträgt sich. Ja, das kann hunderte Jahre weitergezogen werden. Also du siehst, da kann keiner was dafür. Also das liegt so weit zurück und die Menschen hatten so viel, mussten durch so viele harte Zeiten gehen, die hatten Hungersnöte und Kriege und ich meine, kein Wunder, dass jetzt dann hunderte Jahre später die Menschheit total traumatisiert ist. Das überrascht mich nicht. Der Punkt ist halt auch wichtig, diese Sachen, die da in der Schwangerschaft gespeichert worden sind, meine Lieben, das sind keine bewussten Erinnerungen. Deshalb ist es oft für Menschen schwierig, wenn man sagt, wenn sie sagen, na ja, aber ich hatte ja eine schöne Kindheit, nicht? Ja, wahrscheinlich hattest du eine schöne Kindheit, aber trotzdem kann sein, dass in der Schwangerschaft das übertragen worden ist. Und man kann sich nicht daran erinnern. Und das kann oft ein einzelnes Erlebnis gewesen sein, das die Mutter hatte, das wahnsinnig schlimm für sie war. Also hier sind jetzt ein paar Fragen an dich. Da kannst du mal reflektieren oder wenn deine Mutter noch lebt oder deine Großmutter, kannst du mit ihnen vielleicht drüber sprechen. Was weißt du über die Schwangerschaft deiner Mutter? Also ich weiß, bei meiner Mama gab es einen Moment, wo in der Familie Ablehnung war darüber, dass sie schwanger ist. So, das wurde dann von meiner Großmutter abgelehnt, die war da dagegen, hat meiner Mutter Vorwürfe gemacht, nicht, warum sie jetzt schwanger ist mit diesem Mann, weil meine Großmutter mochte meinen Vater nicht, nicht? Und das hat sich sehr stark eingebrannt. War deine Mutter ruhig und entspannt? War sie gesund? War sie geliebt? War sie unterstützt in der Schwangerschaft? Oder war sie gestresst? War sie ängstlich? War sie allein? War sie traurig? Hatte sie einen Mann an ihrer Seite, der sie unterstützt und geliebt hat oder nicht? War die Schwangerschaft gewollt oder war es eben eine Überraschung? Und das ist einfach wichtig, damit wir es verstehen, weißt du? Also wenn wir das verstehen, dann können wir daran arbeiten, weil dann können wir sagen, okay, jetzt weiß ich, woher diese Programmierung kommt. Und wenn du auch daran denkst, nochmal das Schuldthema rauszunehmen. Ich weiß nicht, wie alt deine Mama war, als sie dich geboren hat. Vielleicht war sie 20, vielleicht 25, vielleicht 30. Das ist jung, weißt du, wenn du zurückdenkst. Ich meine, ich denke mal, die meisten von euch sind in meinem Alter. Mit 20, 25, wir waren Kinder. Ich habe eine Tochter, die wird 24, nicht? Und ich meine, die ist zwar super reif für ihr Alter, aber trotzdem, das ist wahnsinnig viel Verantwortung, in dem Alter ein Kind zu haben. Und das, ich meine, da hat man einfach sehr viel Mitgefühl, nicht? Und wenn du selber Mutter bist, hast du es vielleicht auch nicht leicht gehabt in der Schwangerschaft und hast dein Bestes gegeben, weißt du? Und jetzt mach dir keine Vorwürfe, wenn du eine schwere Schwangerschaft hattest und merkst, dass deine Kinder haben vielleicht ein dysreguliertes Nervensystem. Mach dir keine Vorwürfe. Mach dir keine Vorwürfe. Du konntest das nicht wissen und du wurdest nicht unterstützt. Okay? In einem Naturvolk werden die schwangeren Frauen unterstützt und geliebt und genährt. Ja, und auch da kann was passieren. Auch da kann was Schlimmes passieren, wo man keine Kontrolle drüber hat. Gut, die gute Nachricht ist, man kann das alles heilen und man kann das ändern. Okay? Ja, es geht nicht von heute auf morgen. Es erfordert regelmäßige Arbeit oder regelmäßige Investitionen und man kann das heilen. Und dann, wenn die Schwangerschaft gut war, hast du immer noch deine ersten 3 Lebensjahre. Also man hat da wirklich ein 4 Jahre Fenster, wo diese ganzen Prägungen passieren. Und das ist halt genau der Punkt. Und hier werden wir programmiert für spätere Beziehungen, also direkt nach der Geburt. Hier kommen wir zum nächsten Thema. Heute weiß man, Babys brauchen Haut-auf-Haut-Kontakt. Nicht, dass er wirklich auf der nackten Haut das Baby ohne Kleidung liegen haben, das beruhigt das Nervensystem des Babys am allerbesten. Die zweitbeste Möglichkeit ist, das Baby im Arm zu halten. Also es wirklich immer bei sich zu haben, weil da spürt das Baby, ich bin sicher. Die schlechteste Sache ist, das Baby wegzulegen, ihn alleine liegen zu lassen, weil dann spürt das Baby, ich bin alleine. Und das war in den 1980er Jahren, als ich geboren bin, war das normal. Also im Krankenhaus gab es ein Zimmer für die neugeborenen Babys und da wurden die ganzen Babys reingelegt und die Mamas waren in einem anderen Zimmer. Und dann wurden die zum Stillen halt rausgebracht, ein paar Mal am Tag. Ich glaube auch in einem ziemlich guten Rhythmus, alle 3 Stunden oder sowas, nicht? Also ja, egal, ob das Baby jetzt Hunger hat oder nicht oder weint oder nicht, man hat die da drin lassen. Und so bin ich in die Welt gestartet und viele von euch auch. Wir sind so in die Welt gestartet, geboren und zack, in ein Zimmer gelegt mit anderen kleinen Lebewesen, die auch alle Angst haben. Also wir waren umgeben von Nervensystemen, die Angst und Panik haben. Ich meine, es erklärt, warum unsere Generation so krasse Probleme hat mit Bindung. Bindungsangst, Verlustangst. Ich meine, da siehst du es. Ja, dass, wie sollst du es sicher in eine Welt starten, wenn deine erste Erfahrung ist, ich bin komplett alleine? Okay. Geht nicht. Dann das nächste war das mit dem Stillen. Damals in den 80ern war es auch so, dass diese Babynahrung irgendwie auf den Markt gebracht worden ist. Und ihr wisst ja, wie es ist. Da geht es um Geld verdienen. Und da gingen die dann zu den Ärzten und haben denen eingeredet, dass die Muttermilch nicht gut genug ist und die Babynahrung hat viel mehr Vitamine und viel mehr Nährstoffe. Also haben sie den Müttern eingeredet, wie sie sollen die Flasche geben. Und so kamen wir von der Brust weg zur Flasche. Es ging relativ schnell. Nicht manche von uns wurden lang gestillt, das ist super, manche eben nicht. Und bei mir war es eben auch genauso. Nach 3 Monaten hat man meiner Mutter gesagt, sie hätte nicht genug Milch, was überhaupt nicht stimmt. Eine Mutter kann jahrelang ein Kind stillen. Jahre, ja, nur 4, 5 Jahre könntest du ein Kind stillen, wenn du musst. Ja, ist überhaupt kein Problem. Und dann das Alleinschlafen im Bett, nicht? Dann hat man gesagt, ja, verwöhnt die Kinder nicht. Die Kinder sollen allein im Bettchen schlafen. Vielleicht wollte auch der Papa nicht, dass das Baby im Bett schlaft oder sie haben Angst. Man könnte aufs Baby draufrollen und das Baby erdrücken und solche Dinge nicht. Und dann liegt das Baby allein im Bett und hat halt eben genau wieder dieses Alleinsein, diese Panik und lernt halt, wenn ich weine, dann kommt niemand, also muss ich alles alleine regeln. Dann wurden die Babys wenig getragen, nicht, man soll sie nicht verwöhnen, wenig gehalten und so weiter. Und hier haben wir halt ganz logisch unsere erste Prägung. Was passiert, wenn ich Hilfe brauche? Was passiert, wenn ich Liebe will? Was passiert, wenn ich Nähe will? Was passiert, wenn ich Angst habe? Kommt niemand. Oder sie halten dich kurz und legen dich dann weg, nicht? Dann hast du so, ich habe kurz was bekommen und es wird mir wieder weggenommen. Also dein Nervensystem lernt, ist Nähe sicher oder gefährlich? Werde ich gesehen, gehört, wenn ich was brauche? Muss ich brav sein, um Liebe zu bekommen? Weißt du, legen die dich weg, wenn du schreist und nehmen dich nur raus, wenn du ruhig bist und lachst? Bin ich liebenswert, nur wenn ich was leiste? Darf ich Bedürfnisse haben oder darf ich das nicht? Ja, natürlich gab es damals kein Handbuch und die Leute haben sich wirklich nichts dabei gedacht. Die dachten, sie tun dir einen Gefallen, weil sie dachten, dass sie dich sonst verwöhnen, dass du sonst lebensunfähig wirst, wenn man dir zu viel Liebe und Nähe gibt. So, schauen wir jetzt kurz ganz konkret diese Bindungsmuster an. Schauen wir sie konkret an. Ich habe hier ein paar Geschichten für euch mitgebracht. Die erste Geschichte ist von Verena. Verena kann sich erinnern, dass in ihrer Kindheit alles, was sie gemacht hat, falsch war. Wenn sie fröhlich war, hat man ihr gesagt, sei nicht so überdreht. Wenn sie traurig war, hat man ihr gesagt, reiß dich zusammen, sei nicht so emotional. Also wie man es macht, war es falsch. Vielleicht kennst du das, nicht? Und dann hat sie auch, wenn sie still war, hat man gesagt, sei nicht so schüchtern. Das einzige Mal, dass man ihr wirklich positives Feedback gegeben hat oder Lob gegeben hat, war, wenn sie alleine gespielt hat. Wenn sie alleine im Zimmer war, dann hat man gesagt, boah, toll, schau mal unsere Verena, die kann schon alleine spielen, die beschäftigt sich so toll alleine. Und dadurch hat sie gelernt, ich bekomme nur dann Liebe, wenn ich alleine bin. Also wenn ich mich zurückziehe, bin ich sicher. Nähe ist immer gefährlich, weil immer wenn sie mit den Eltern war, wurde sie kritisiert für das, was sie tut. Die einzige Situation, wo sie nicht kritisiert war, war, wenn sie alleine war. So. Also, was entwickelt sich daraus? Wer weiß es? Welches Bindungsmuster entwickelt sich daraus, wenn wir lernen, dass nur alleine sein sicher ist? Genau, die Bindungsangst. Und dann kommt der Gedanke, ich kann nichts richtig machen in einer Beziehung. Und dann ziehen wir es natürlich zurück. Und dann auch der Gedanke, in Beziehungen verliere ich mich selber. Und Nähe fühlt sich für diesen Menschen als Erwachsener immer nach einer Verpflichtung an. Ich muss irgendwas machen, aber ich kann es nicht richtig machen, weil ich alles falsch mache. Und eine Ehe, Verbindlichkeit ist eine Bedrohung. Deshalb suchen diese Menschen Distanz, wenn ihnen jemand zu nahe kommt. Sie suchen Distanz, wenn sie zu viel für jemanden fühlen. Okay? Das kennen wir von den bindungsängstlichen Männern sehr gut. Oder es gibt Männer, die nehmen ihren Ehering ab, weil sie sich eingeengt fühlen. Habe ich jemanden kennengelernt, der sagt dann irgendwann im Gespräch, ja, meine Frau, und ich sage, du tragst ja keinen Ehering. Na, also den Ehering habe ich gleich nach der Hochzeit abgenommen, weil der engt mich so ein. Ach, sorry, aber wenn es die falsche Größe war, macht er einen größeren Ring. Man könnte ihn auch um den Hals tragen in einer Kette von mir aus, ja, wenn man das wirklich unangenehm findet, aber eigentlich hat das einen anderen Grund hier. Ja, das ist eine unbewusste Angst und er versteht gar nicht, was eigentlich in ihm vorgeht. Er denkt, das ist eine logische Erklärung, ist es nicht. So, hier die Fragen für dich. Also wir sprechen hier offensichtlich von der vermeidenden Bindung. Das heißt, dass man sich immer zurückzieht, wenn es eng wird, dass man Bindungsangst hat. Und Fragen an dich und wenn das auf dich zutrifft, dann ist das ein Hinweis für dich. Ich meine, das ist jetzt keine Diagnose, das ist nur ein Podcast, aber ein Hinweis, über den du reflektieren kannst. Distanzierst du dich, sobald es ernst wird? Erste Frage. Distanzierst du dich, wenn es ernst wird? Zweite Frage. Brauchst du viel Zeit für dich allein in einer Beziehung? Hast du schon mal gesagt, Beziehungen fühlen sich für mich erstickend an? Also da habe ich keine Luft zum Atmen. Das ist eine Formulierung, die ich manchmal höre von meinen Klientinnen. Sabotierst du Beziehungen, wenn sie zu nahe werden, wenn es gut werden könnte? Ziehst du dich emotional zurück, obwohl der Mann eigentlich ein guter Mann ist, eigentlich dich gut behandelt? Und vermeidende Bindung, die Menschen wollen Liebe. Also Bindungsängstler wollen Liebe, aber Liebe ist nicht sicher. Also sie sagen sich, dann bleibe ich lieber allein. Das ist auch eine Aussage, die ich höre. Oder bei Frauen höre ich manchmal auch die Aussage, ich brauche jetzt nicht einen Mann, mit dem ich mich oft treffe. Ein, zweimal im Monat reicht mir schon. Wenn ich das höre bei einer Frau oder auch bei einem Mann, dann weiß ich, das ist vermeidende Bindung. Gut, die nächste, Anna. Als Anna klein war, sie war 4 Jahre alt, hat sie so wie jeden Nachmittag am Fenster auf ihren Papa gewartet, dass er von der Arbeit nach Hause kommt. Nicht? Und sie hat schon eine Stunde lang Vorfreude, weil sie wollte ihm das neue Puppenhaus zeigen. Der Papa kommt erschöpft nach Hause und sie läuft auf ihn zu und die Mutter sagt, lass den Papa in Ruhe, sei nicht so anstrengend, sei brav. Und die Anna setzt sich dann still hin und dann heißt es, braves Mädchen, so ist es richtig, schön ruhig und still sein. Und sie lernt, wenn ich brav bin und leise bin und mich anpasse, dann bekomme ich Liebe. Wenn ich Bedürfnisse zeige, wenn ich spielen will mit den Eltern, dann werde ich abgewiesen. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus ihrem Leben. Es sind viel mehr Dinge passiert, die sie dazu gebracht haben, die ängstliche Bindung zu entwickeln, als das. Das ist nur eine kleine Geschichte. Also wenn ich sage, ja, so eine Geschichte reicht aus, kann ausreichen, aber es sind noch viele andere Dinge natürlich passiert, weil das ist eine Geschichte aus einem Muster in der Familie, das sich regelmäßig wiederholt hat. So, gut. Also, das ist, was sich hier entwickelt dann, ist die sogenannte auch Verlustangst oder die ängstliche Bindung. Das heißt, man bekommt Angst, sobald jemand nicht antwortet oder man gibt und gibt und gibt und gibt, aber man bekommt nichts zurück oder man nimmt auch nichts zurück. Man will gar nicht etwas nehmen, sondern man will nur geben, weil man Angst hat, wenn ich was nehme, dann zerstöre ich die Beziehung. Oder was man auch macht, ist, man gibt seine Bedürfnisse auf, man passt sich an, man ordnet sich vollkommen unter und man klammert und versucht ständig die Beziehung zu managen. Man hat so das Gefühl, man ist alleine verantwortlich für die Beziehung. Wenn ich das nicht manage, dann gibt's keine Beziehung. Ich muss das machen. Und man übernimmt extrem viel Verantwortung und denkt sich, ich muss was tun, um geliebt zu werden. Man macht ganz viel und hat ständig das Gefühl, man macht zu wenig. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich bei meinen Klientinnen in unserem Glückliche Beziehung jetzt Mentoring-Programm immer wieder sehe. Die Frauen, die generell zu viel machen für einen Mann und für eine Beziehung, denken immer, sie machen zu wenig. Und die Frauen, die vermeidend sind und generell viel zu wenig Liebe zeigen und viel zu wenig tun für einen Mann und eine Beziehung, die denken ständig, sie geben zu viel. Das ist total interessant. Also diese Angst, ich bin zu viel und diese Angst, ich bin zu wenig. Und hier sind jetzt Fragen für dich, um rauszufinden, ob du die ängstliche Bindung hast. Wenn sich ein Mann 3 Stunden nicht meldet, nachdem du geschrieben hast, bist du gestresst? Geht dann der Alarm los? Hast du dann Angst, dass er dich nicht mehr will? Machst du immer den ersten Schritt, weil du es nicht aushaltest zu warten? Hast du das Gefühl, dass du dich immer mehr bemühst als die anderen? Das kann auch in Freundschaften sein, dass du in einer Freundschaft immer mehr gibst als die anderen, aus Angst, dass die Freundschaft zerbricht. Vernachlässigst du dein Leben für einen Mann? Wenn du einen Mann hast, den du magst, sagst du dann deine Termine ab, siehst du deine Freunde weniger und fragst du dich ständig, was kann ich besser machen, damit er mich liebt? Ängstliche Bindung sagt, ich muss mehr geben, damit ich Liebe verdiene. Wir kommen zum dritten Bindungscode. Das ist die desorganisierte Bindung. Und hier ist Desirées Geschichte. Desirée ist aufgewachsen mit Eltern, die sich dauernd streiten. Und sie beginnt zu weinen, als ihre Eltern streiten. Und die Mutter kommt empathisch und nimmt sie in den Arm und tröstet sie. Das ist eine gute Sache. Desirée kann sich aber nicht beruhigen und weint weiter und weint weiter. Und die Mutter, irgendwann ist sie genervt und überfordert und stößt sie weg und sagt, kannst du nicht aufhören zu heulen? Siehst du nicht, wie anstrengend das alles hier ist? Du machst es nur schlimmer für uns alle. Und hier lernt Desirée natürlich, dass Nähe liebevoll sein kann und wehtun kann. Es ist total verwirrend. Und das ist jetzt hier der Unterschied zu den beiden anderen. Die beiden anderen sind konsistent. Die eine wird konsistent quasi weggeschoben, das andere Kind wird konsistent dazu gebracht, Leistung zu bringen und Verantwortung zu übernehmen. Dieses Kind hier weiß nicht, wie ist was. Einmal ist es blau, einmal ist es rot. Einmal werde ich gehalten, einmal werde ich angebrüllt in der gleichen Situation und das Kind ist vollkommen verwirrt. Hier gibt es kein sicheres Muster, es ist nicht klar, was als nächstes passiert. Und wie sich das dann später zeigt, ist, dass man gleichzeitig Nähe will und gleichzeitig Angst vor Nähe hat. Also das hier ist wie eine Mischung aus den beiden anderen Mustern. Das ist ein Mensch, der zwischen Verlustangst und Bindungsangst hin und her pendeln kann. Ein Mensch, der einmal ganz viel tut und einmal sich komplett distanziert und zurückzieht. Ein Mensch, der einmal Nähe sucht und im nächsten Moment die Beziehung beendet. Und das hier ist wahnsinnig schwierig für einen Menschen, wenn man das hat. Und das Paradoxe ist, hier, oder das die größte Challenge ist, wenn man desorganisierte Bindung hat, man ist das gefundene Fressen für toxische Menschen. Weil toxische Menschen machen das. Toxische Menschen machen heiß, kalt, heiß, kalt, heiß, kalt. Das ist die klassische Traumabindung. Das heißt, wenn man desorganisierte Bindung hat, dann beruhigt man sich blöderweise, wenn man mit einem toxischen Menschen zusammen ist. Das kann im Gehirn gemessen werden. Und Bessel van der Kolk heißt dieser Buchautor. Das Buch heißt The Body Keeps the Score. Hat das wirklich rausgefunden. Man kann das messen im Gehirn. Wenn du desorganisiert bist, also wirklich dieses Trauma hattest, dann beruhigt sich dein gesamtes Gehirn in einer toxischen Umgebung. Das ist Wahnsinn. Ich meine, das Gute daran ist, dass solche Menschen in schlimmen Situationen extrem gesammelt sind. Also ein Autounfall oder irgendwas Schlimmes, irgendwo passiert was. Weißt du, diese Menschen, die mit der desorganisierten Bindung, die sind in einer Stresssituation ruhig. Und die können dann Führung übernehmen. Also insofern ist das da, das ist eine gute Sache. Das ist auch der Grund, wenn du denkst an die, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Marines, diese Sondereinheit beim amerikanischen Heer, Bundesheer, die werden ja gequält und wirklich abgewertet und ganz, ganz schlecht behandelt in ihrer Ausbildung, weil sie ganz viel Resistenz dadurch entwickeln und dann in einem Kriegszustand, in einem Ausnahmezustand sind sie gelassen und ruhig, weil sie so viel Traum, weil sie wirklich traumatisiert werden. Also die werden wirklich gebrochen und traumatisiert und dann werden sie stärker dadurch in Krisensituationen. Aber was man ja auch weiß ist, gerade bei Leuten, die aus der Armee kommen, dass die sind schon schwere posttraumatische Belastungsstörungen. Also das ist nichts Gutes. In der Situation ist es gut, in der Krisensituation, aber ansonsten ist es nicht gut. Was macht man noch? Man hat ständig On-Off-Beziehungen. Man läuft immer wieder zum gleichen Mann zurück. Man ist mit Narzissten zusammen. Und wenn jemand wirklich liebevoll ist und stabil ist, dann sabotiert man und zerstört man das. Hier sind Fragen für dich zum Reflektieren. Verliebst du dich immer wieder in denselben Typ Mann, obwohl du es eigentlich nicht willst? Also wo du ganz bewusst weißt schon, oh mein Gott, der hat narzisstische Züge oder der ist super schwierig oder absolut nicht verfügbar, aber trotzdem bist du total in diesen Mann verschossen. Findest du stabile, liebevolle Männer langweilig? Hast du das Gefühl, du sabotierst dich selber, sobald es gut läuft? Fühlst du dich zu unberechenbaren Männern hingezogen? Fühlst du dich ruhig im Chaos und bist angespannt in der Stille oder angespannt, wenn es irgendwie ruhig wird? wichtig ist, wenn du da Ja sagen kannst zu manchen dieser Fragen, dein Körper ist süchtig nach dem Chaos, weil dein Nervensystem hat das programmiert, deshalb nennen wir das ja auch Bindungscode, und dein Nervensystem sucht nach noch mehr Chaos. Und wenn du desorganisierte Bindung hast, ich meine, die alle drei Typen, die ich jetzt beschrieben habe, müssen an dem arbeiten, weil du ansonsten immer wieder das Gleiche anziehen wirst. Bei der desorganisierten Bindung braucht es die meiste Arbeit, also da wirklich auch traumainformierte Arbeit. Also da braucht es wirklich ein Aufarbeiten, nicht? Ja, und das ist etwas, was man angehen kann. Das kann ein schönes Projekt sein. Man kann sagen, gut, jetzt weiß ich das, jetzt habe ich ein Projekt. Weil es ist wichtiger, diesen Bindungscode zu ändern, als das perfekte Online-Dating-Profil zu haben. Weil, sagen wir mal, du hättest das perfekte Online-Dating-Profil und lernst Leute kennen, aber dein Bindungscode wird die glückliche Beziehung sabotieren. Daher ist der Bindungscode wichtiger als jetzt das Dating. Und wenn der Bindungscode stabil und sicher ist, ist das Dating leichter. Weil dann kannst du Leute auch offline kennenlernen, also wirklich im normalen Leben, dass du, weil du ruhig und gelassen bist, wenn dann jemand neben dir sitzt beim Zahnarzt, der total attraktiv ist und du hast ein sicheres Bindungsmuster, dann kannst du ihn anlächeln und kannst Hallo sagen und ein Gespräch anfangen. Und wenn du desorganisiert gebunden bist oder ängstlich oder vermeidend, wirst du in dieser Situation wahrscheinlich nicht den richtigen Schritt machen und dann wird dir halt die Chance entgehen, zum Beispiel. Oder man lernt jemanden kennen und der bemüht sich um dich. Aber wenn dein Bindungscode nicht sicher ist, dann wirst du die Beziehung sabotieren. Entweder du machst zu viel oder du machst zu wenig oder du hast ständige Panik. Also du wirst das sabotieren. Also bis das Wichtigste, an dem wir arbeiten sollten, wenn wir glückliche Beziehung erschaffen wollen. Und das ist auch was, woran ich täglich arbeite. Ich habe ein tägliches Ritual, das zeige ich euch gleich, wie man sich selber regulieren kann. Und dann noch, um einfach das vollständig zu haben, die sichere Bindung. Silke, sprechen wir über Silke. Silke schaukelt im Garten und sagt zu Mama, schau, wie hoch ich schaukeln kann. Und die Mama sagt, toll, super, bravo, gut gemacht. Auch wenn das Kind zum 100. Mal sagt, Mama, schau, was ich kann, sagt sie immer noch, wow, super. Das heißt, das Kind merkt, für positive Dinge kriege ich positives Feedback. Silke fällt hin, verletzt sich am Knie und weint. Und die Mutter kommt, oh nein, ist alles okay? Komm, mein Schatz, hier hast du ein Pflaster, und tröstet sie. Das heißt, sie lernt, wenn ich Schmerz habe, werde ich getröstet. Silke bekommt eine angemessene Reaktion auf die jeweilige Situation. Für Freude bekommt sie mehr Freude, bei Schmerz bekommt sie Trost. Okay? Und das ist etwas, was sichere Bindung erzeugt. Silke lernt, meine Gefühle sind okay, ich werde gesehen, ich werde gehört, ich werde gehalten. Nähe ist sicher, ich bin liebenswert, egal was passiert. Schön wär's, hätten wir das alle gehabt, nicht? Sehr wenige Menschen haben sichere Bindung. Achtung, meine Lieben, hier gibt's oft ein Missverständnis. Wenn man im Google nachschaut, wie viele Menschen haben sichere Bindung, kommt als Antwort 50%. Das ist falsch. Und warum ist das falsch? Diese Studien, die da zitiert werden, wurden, das war ein Self-Reporting. Das heißt, Leute haben einen Fragebogen ausgefüllt, wo sie quasi das ausgefüllt haben, was sie gerne wären und nicht, was sie wirklich sind. Also, ja, ich bin sicher gebunden und so weiter. Das Problem gibt's bei Self-Reporting, also wenn Leute selber über sich selber Fragen beantworten sollen, gibt es tatsächlich dieses Problem, diese kognitive Verzerrung, dass man das auswählt, was man gerne wäre, wie man sich selber gerne sehen würde. Das heißt, es sind nicht 50% der Menschen sicher gebunden. Wenn das so wäre, dann wäre die Welt voller glücklicher Paare und wir könnten von denen lernen. Ist aber nicht so. Ganz im Gegenteil. Also der Anteil an sicher gebundenen Menschen ist sehr gering. So, wie zeigt sich sichere Bindung? Man ist ruhig, klar und gelassen in Beziehungen. Man muss sich nicht beweisen. Man klammert nicht. Man braucht nicht klammern. Man muss auch nicht weglaufen. Man kann Nähe genießen, ohne dass man das Gefühl hat, man verliert sich. Man kann auch alleine sein, ohne Panik. Konflikte können ruhig besprochen werden und eskalieren nicht. Und es ist auch nicht so, nur weil es einen Konflikt gibt, dass man Angst hat, das ist jetzt alles aus. Und ein Konflikt dient dazu, die Beziehung zu stärken. Man wählt Partner, die zu einem passen, nicht Partner, die eine alte Wunde triggern. Und wenn man schlecht behandelt wird, dann geht man. Also ein Mensch, der sicher gebunden ist, beendet negative Beziehungen schnell. Also wenn ein sicher gebundener Mensch merkt, ups, ich habe einen Narzissten kennengelernt, der sicher gebundene Mensch ist raus. Ja, oder der sicher gebundene Mensch trifft jemanden, der noch verheiratet ist. Der sicher gebundene Mensch ist raus. Der sagt, nein, das ist nicht, was ich will. Und alle anderen Bindungstypen bleiben vielleicht in dem, auch wenn es ihnen nicht gut tut. Wie fühlt sich das im Körper dieses Menschen an? Sicher. Sicher und ruhig und gebunden. Und hier ist halt das nächste Ding. Oft denken Menschen, wenn sie fühlen sich unsicher als Single und wenn sie einen Partner hätten, dann wären sie sicher. Das ist ja die Hoffnung, die die Leute haben. Punkt ist aber, dass das nicht passiert, ja, weil entweder fühlt man sich vorher schon ruhig und nimmt die Ruhe mit in die Beziehung oder man fühlt sich vorher unsicher und nimmt die Unsicherheit mit in die Beziehung. Man merkt es auch, dass die Atmung ruhig ist, dass man Vertrauen hat, dass man nicht alles überanalysiert, dass man eine Beziehung anfangen kann und gleichzeitig sein Leben leben kann, ohne dass dieser Gedanke an die Beziehung einen komplett vereinnahmt. So, hier ein paar Fragen zum Reflektieren. Stell dir vor, du bist bei einem Date und du kannst einfach ganz ruhig spüren, ist der Mann gut für mich oder nicht. Das ist sichere Bindung. Das können wir auch ein bisschen üben, aber dazu muss man sich zuerst beruhigen. Wenn man nämlich nicht beruhigt ist, dann kann man es nicht gut wahrnehmen. Wenn man sein System beruhigt, dann kann man wahrnehmen, ist der Mensch gut für mich oder ist es nicht. Du würdest, wenn jemand schweigt, würde ich dich das nicht aus der Bahn werfen. Wenn jemand sich nicht meldet, würdest du sagen, okay, dann halt nicht. Du würdest dich nicht klein machen, um geliebt zu werden. Du würdest dich nicht unterordnen. Du würdest deine Bedürfnisse kommunizieren. Ganz ruhig und gelassen. Ein Bedürfnis kommunizieren muss nicht ein Drama sein. Es ist ein sicher gebundener Mensch, der sagt das ganz ruhig und gelassen. Gut, also, und das ist kein Persönlichkeitstyp, ja, sichere Bindung. Das ist ein Nervensystemzustand, den man lernen kann. Und ein Mensch, der sicher gebunden ist, kann auch ins Negative geworfen werden durch ein schlimmes Erlebnis. Weißt du, wenn der, keine Ahnung, ja, irgendwas ganz furchtbar Schlimmes erlebt mit einem Partner, kann ein Mensch, der vorher sicher war, plötzlich unsicher gebunden sein. Passiert. Oder jemand kann durch zum Beispiel eine toxische Beziehung, kann sich das verschlechtern. Also kann man, wenn man vielleicht vorher relativ sicher, und ihr müsst euch das vorstellen wie eine Skala. Das ist jetzt nicht schwarz oder weiß, ja. Oder du bist grün, du bist blau, nein, es ist so in der Mitte. Man hat oft so einen, du bist so zwischendrin, vielleicht bist du in der Mitte zwischen sicher und ängstlich gebunden, nicht? Und manche sind vielleicht ganz stark ängstlich und manche sind vielleicht nur 50% ängstlich. Aber es kann verbessert oder verschlechtert werden durch die Menschen, mit denen du dich umgibst. Wenn du dich mit toxischen Menschen umgibst, dann wird dein Bindungsmuster, dein Bindungscode schlechter. Wenn du dich mit positiven Menschen umgibst, die selber stabil und sicher sind, wird dein Bindungsmuster besser. Das ist Koregulation. Das passiert automatisch. Deshalb, ihr kennt diesen Spruch, man wird so wie die fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Kennst du den Spruch? Das ist ganz interessant. Ja? Wenn du die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, wenn die toxisch sind oder ängstlich sind oder vermeidend sind, dann wird dein Nervensystem nimmt das ständig auf. Das ist wie im Mutterleib, weißt du, wo du ständig von deiner Mutter lernst. Der Vorteil ist, in den Freundschaften, man kann Freundschaften beenden oder man kann sagen, man trifft sich mit toxischen Menschen weniger häufig oder man weicht ihnen ein bisschen aus auf der Arbeit oder in der Familie, nicht? Das kann man. Wenn man ein Kind ist, kann man das nicht. Als erwachsener Mensch kannst du das. Du musst dich trauen aber, diese Entscheidung zu treffen und diese Grenzen zu setzen, um dein Nervensystem zu heilen. Ich arbeite jetzt seit 2 Jahren mit dem Nervensystem und auch ganz intensiv an meinem eigenen. Mit meiner Kindheit und meinen Erlebnissen hatte ich ein desorganisiertes Bindungsmuster tatsächlich. Und deshalb weiß ich auch, wie schwierig das sein kann. Und für mich ist jetzt, wo ich mein System so gut stabilisiert habe, jetzt über die Jahre, jetzt spüre ich ganz stark, welche Menschen tun mir gut und wer nicht. Ich spüre es innerhalb von einer Sekunde. Ich achte halt auch ganz bewusst darauf, nicht den Fokus drauf. Ich kann mit jemandem ein Gespräch haben auf einer Party und merken, das ist ein Mensch, der tut mir nicht gut. Ich kann aber auch spüren, das ist ein Mensch, der ängstlich ist. Letztens habe ich an einer Party eine liebe Frau getroffen, die war total ängstlich. Und weil mein System so ruhig ist, und habe ich mich neben sie hingesetzt und habe wirklich ganz bewusst ruhig geatmet und versucht, Ruhe auf sie zu übertragen. Also ich habe wirklich bewusst versucht, sie zu koregulieren. Das geht nicht immer. Manchmal sind die Leute zu nervös oder du bist noch nicht stabil genug. Man muss das nicht machen. Ja. Ich sage nur, da habe ich mir gedacht, ich tue ihr einen Gefallen und helfe, sich ein bisschen besser zu fühlen. Genau, so ist es mit den Bindungsmustern. Stephen Porges hat das übrigens gemerkt, damals mit den Babys, weil er auch gemerkt hat, wie Babys auf Stimmen reagieren. Das war ganz interessant, noch mal ein bisschen was noch dazu zu sagen, und dann werde ich gleich eure Fragen beantworten hier im YouTube Live. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid, und ich danke euch auch für eure Kommentare. Ich werde gleich auf das eingehen. Aber Stephen Porges hat gemerkt, dass Babys auf die Stimmen reagieren. Deshalb sagt man ja auch, wenn die Mutter schwanger ist, ist die Stimme so wichtig. Wenn die Mutter eine warme, ruhige, melodische Stimme hat, haben die Kinder ein reguliertes Nervensystem entwickelt. Wenn die Stimme der Mutter gestresst war oder monoton oder hart, haben die Kinder ständige Alarmbereitschaft gehabt. Also die Stimme der Mutter war die erste Sicherheitsinformation. Und deshalb reagieren wir auch auf Stimmen übrigens. Es gibt bestimmte Stimmen, die fühlen sich für uns gut und beruhigend an, und manche eben nicht. So, jetzt zur guten Nachricht. Man kann das alles ändern, okay? Bindungscode ist nicht in Stein gemeißelt. Das Nervensystem kann sich ändern. Das ist nicht jetzt, jetzt bin ich mit dem geboren, ja, Pech. Ne? Das kann sich wirklich verändern. Das kann umlernen. Das heißt, wie macht man das? Man muss am Nervensystem arbeiten, nicht nur an den Gedanken. Ihr kennt ja dass man sagt, man muss positiv denken. Das ist super, weil deine Gedanken und deine Sprache beeinflussen dein Nervensystem. Okay? Alleine wie wir über etwas sprechen. Gestern hat eine liebe Freundin zu mir gesagt, sie hat jetzt eine Klinik eröffnet, und das ist natürlich für sie sehr große Herausforderung. Und jetzt ist sie ja zu Angst und das und das. Und ich sage, ich warte, versuche mal andere Worte. Und statt zu sagen, ich habe Angst, dass ich dieses Monat nicht genug Patienten bekomme, könntest du sagen, ich setze mir als Ziel, in diesem Monat 10 Patienten zu gewinnen. Das ist eine ganz andere Art zu sprechen. Ich meine, das ist jetzt ein Beispiel aus dem Business, ich weiß, aber das, was gerade vor 20 Stunden passiert ist, habe ich das frisch im Kopf. Da habe ich sofort gemerkt, wie sich ihr System beruhigt, wenn sie ihre Sprache ändert. Also positives Denken ist gut und richtig, das sollten wir weitermachen. Aber das Nervensystem braucht mehr, weil wenn dein Nervensystem aufgeregt ist, dann helfen die positiven Gedanken nur sehr wenig. Das kennen wir. Ich zeige euch eine Technik, und das ist eine von vielen Techniken, die es gibt. Und wenn man jetzt den Podcast ohne Video sieht, dann wirst du das jetzt hören, und das hört sich vielleicht komisch an. Also, weil es eine Atemtechnik, und die funktioniert, also die heißt physiologischer Seufzer. Und die funktioniert so, dass man einatmet, lang, dann kurz durch die Nase einatmet und dann laut durch den Mund ausatmet, also seufzend ausatmet. Das klingt extrem komisch, nicht wenn du jetzt nur hörst, zuhörst, aber ja, du kannst es dann auch nochmal im Internet vielleicht nachschauen, wenn falls die auditive Erklärung nicht ausreichend ist. Also, man atmet ein, lang, dann kurz, haltet das, und dann kommt ein lautes Ausatmen. Also. Das ist der physiologische Seufzer. Das ist etwas, was ich in den ersten Monaten meiner Nervensystemarbeit täglich für 5 Minuten gemacht habe, vor dem Einschlafen. Wirklich einen Wecker gestellt, 5 Minuten, und dann habe ich diese Atmung durchgezogen. Es kann ein bisschen schwindelig werden dabei, aber du merkst, dein System fährt runter. Der physiologische Seufzer, wissenschaftlich erwiesen, beruhigt dein Nervensystem nach 6 Wochen täglicher Anwendung. Also 5 Minuten am Tag für 6 Wochen, und du hast ein viel ruhigeres Nervensystem, das kann man messen. Man schläft besser, und das funktioniert besser als Meditation. Was du auch brauchst, ist Koregulation mit sicheren Menschen, habe ich schon erwähnt, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun, die beruhigend sind, die dich nähren, die positiv sind. Und wenn du solche Menschen im Moment nicht hast, ist das okay, dann versuch die kennenzulernen, dann schau dich nach denen um. Dann muss man seine Glaubenssätze auflösen. Wenn dir das auffällt, dass du sowas denkst wie, oh, es gibt keine guten Männer oder ich bin ja nicht geliebt, so wie ich bin nicht gut genug, all diese Dinge, das sind negative Glaubenssätze, die muss man auflösen und denen muss man arbeiten. Und sei dir bewusst über diese Muster, die du hast und versuch jetzt mal, das konkret wahrzunehmen in Beziehungen, in Freundschaften, auf der Arbeit und so weiter. So, meine Lieben, ich habe jetzt Zeit, um eure Fragen zu beantworten. Bevor ich zu den Fragen gehe, ein kurzer Hinweis an euch alle. In wenigen Wochen, am 4. Juli 2026, haben wir unser Seminar in Wien, der Bindungscode. Das ist ein Eintagesseminar mit mir. Ich bin ja nur im Sommer in Europa, das restliche Jahr bin ich in Amerika und da mache ich meine Seminare im Sommer. Das ist in Wien. Es ist ein Samstag, 4. Juli von 9 bis 17 Uhr und da arbeiten wir am Bindungscode. Da zeige ich euch noch mehr Techniken, um den Bindungscode zu beruhigen und ich zeige euch, wie ihr euch auf sichere Bindung umprogrammieren könnt. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, meine Lieben, dieses Seminar, wir werden das später unter diesem Podcast verlinken, aber ihr findet es auch auf unserer Webseite soulmatecoaching.de. Da findet ihr auch die Möglichkeit, euch anzumelden oder mehr Informationen zu holen. Es gibt dann auch eine Aufzeichnung vom Seminar übrigens, die du danach bekommst. Und mit dieser Aufzeichnung kannst du dann das ganze Jahr weiterarbeiten. So, meine Lieben, jetzt beantworte ich gerne eure Fragen. Sissi hat gesagt, ich kann mich nicht verlieben. Ich kann mich nicht verlieben, ist ein Hinweis für desorganisierte Bindung. Das kommt daher, dass man einfach Angst hat davor, was passiert, wenn ich mich verliebe. Also der Körper hat von vornherein schon solche Angst, dass er die Gefühle nicht zulässt. Wenn du dich erinnern kannst, ganz zu Beginn des Podcasts habe ich darüber gesprochen, über den Zustand der Erstarrung. Das ist Erstarrung, wenn man keine Gefühle mehr fühlt, wenn man komplett abgeschnitten ist. Saya sagt, ich möchte gerne, dass er mir gefällt optisch. Ich fühle leider keine körperliche Anziehung. Ich merke, dass mein Hirn eine bestimmte Vorstellung von einem Partner hat und daher bin ich blockiert. Vielen Dank für diese Wortmeldung. Hier möchte ich zwei Dinge ansprechen. Das eine ist, es kann sein, dass dein Gehirn etwas blockiert. Das andere ist aber, meine Liebe, wenn es keine körperliche Anziehung gibt, solltest du dich nicht dazu zwingen, mit diesem Mann eine Beziehung einzugehen. Weil körperliche Anziehung, wir haben in unserem Coaching-Programm, wenn wir an Seelenpartnerbeziehung arbeiten, in unserem Glückliche Beziehung jetzt Mentoring-Programm, haben wir 4 Stufen von Anziehung. Und die erste Stufe ist die körperliche Anziehung. Die zweite Stufe ist die emotionale Anziehung. Die dritte ist die mentale Anziehung und die vierte ist die spirituelle Anziehung. Das sind die 4 Stufen von Seelenpartnerbeziehung. Wenn du keine körperliche Anziehung spürst, fehlt die erste Stufe. Vielleicht fühlst du dich aber emotional hingezogen, vielleicht ist es ein super lieber Mensch. Aber du solltest auf keinen Fall dein Bedürfnis überschreiben und es trotzdem probieren, nur weil er ein lieber Mensch ist. Was man hier tun kann, ist, man kann sagen, schön, ich habe jemanden getroffen, der emotional passt, den ich gut finde. Ich danke dem Universum, dass es mir jemanden geschickt hat, der schon mal emotional passt. Und jetzt hätte ich gern das Gleiche mit körperlicher Anziehung. Okay? Also bitte zwingt euch nicht dazu, weil das wäre eigentlich wieder ängstliche Bindung. Das wäre, ich nehme, was ich kriegen kann, weil es kommt nichts Besseres. Weißt du, das ist ein negativer Glaubenssatz. Oder ich muss ihn mögen, ich muss mein Gehirn dazu bringen, ihn zu mögen. Nein, ja, das wäre ängstliche Bindung. Das wäre wirklich nicht auf die eigenen Bedürfnisse hören. Okay? Es mag sein, dass du an deiner ängstlichen Bindung, dass du Bindungsmuster hast, die glückliche Beziehung verhindern. Also das ist ganz sicher der Fall. Aber trotzdem zwinge dich nicht zu etwas, wo dein Körper nicht will. Dein Körper gibt dir ein klares Signal. Bitte hör auf deinen Körper. Wenn dein Körper nicht will, dann will er nicht. Es kann sein, Saya, ich kenne dich ja nicht persönlich, ich weiß nichts über deine Geschichte, aber jetzt für alle anderen, ja. Es kann schon sein, dass du zuerst was heilen musst, aber niemals zwing dich zu etwas, was du nicht willst. Dann lieber nochmal kurz Single bleiben, lieber nochmal ein paar Monate vielleicht an sich selber arbeiten, das reflektieren. Curly fragt mich, kannst du bitte etwas dazu sagen über den Mythos, dass man sich immer Männer sucht, die so ähnlich sind wie der eigene Vater, besonders dann, wenn der Vater nicht emotional verfügbar war? Sehr schön, gut. Das ist gar kein Mythos, meine Liebe, das ist eine Tatsache. Wir suchen uns etwas, das unsere Elternbeziehung widerspiegelt, aber aus einem ganz simplen Grund, weil das unsere erste Programmierung war. Das heißt, du hast als Kind das gelernt, du hast gesehen, was ist die männliche Energie, was ist die weibliche Energie, wie behandelt die männliche Energie die weibliche Energie, wie behandelt die weibliche Energie die männliche Energie. Das haben wir gelernt als kleine Kinder, das ist unsere erste Prägung. Und das ist auch der Grund, warum wir im Coaching immer mit der inneren Kindheilung anfangen. Immer. Wir gehen immer zuerst dahin, was wurde uns einprogrammiert. Weil wenn wir das nicht auflösen, dann werden wir immer wieder das Gleiche ansehen. Das ist absolut logisch, nicht? Also es ist kein Mythos, es ist eine Tatsache. Und manchmal wechseln wir die Rollen. Es kann passieren, dass man sich mal einen Mann sucht, der jetzt wieder Vater ist. Und dann sucht man sich jemanden, wo man selber vielleicht sich wieder Vater verhält und der Mann sich so verhält, wie sich die Mutter verhalten hat. Also man spiegelt das so lange, bis man das, die Programmierung auflöst, bis man es gelernt hat. Und das zeigt sich auf unterschiedlich, nicht? Es kann ein emotional nicht verfügbarer Mann sein, der kommt in unterschiedlichen Farben und Formen. Man erkennt ihn oft gar nicht gleich, nicht? Dass ich das für meine Beziehungen so rückwirkend analysiert habe, habe ich eben ein ähnliches Muster, nicht emotional, nicht verfügbar, aber da habe ich gesehen, die kommen in unterschiedlichen Versionen. Der eine ist vielleicht ein grandioser Narzisst und hat ein riesen Ego. Der nächste ist ein lieber Mensch, ein lieber Kerl, ein herzlicher Mensch, aber ist emotional einfach abgeschnitten, nicht zum Beispiel. Und das ist dann schon ein Fortschritt, nicht? Wenn du jemanden hast, der super lieb ist und alles, ist das schon ein Fortschritt. Das ist ja auch was man dann wertschätzen muss. Und du musst, cool, ja. Da habe ich schon was gelernt. Aber ja, das kommt so lange, bis man das in sich selber auflöst und bis man das auch zulassen kann, bis man Liebe und Nähe, bis du auch den Gedanken hast, dass du es verdient hast, dass du es wert bist. Und da möchte ich dir noch was mitgeben, vor allem, weil ich mich da sehr gut hineinversetzen kann, Curly. Stell dir mal vor, wie wäre dieser Gedanke für dich, wenn nicht du den Mann finden musst, sondern wenn du vom Mann gefunden wirst. Stell dir vor, eigentlich sucht der Mann dich und du musst ihn nicht suchen, du musst nicht warten, du musst einfach quasi werden, also dich selber da heilen, zu der Frau werden, die du sein willst, ja, deine Themen auflösen, ja, das ist deine Aufgabe, einfach glücklich, dein Leben glücklich zu gestalten und der Mann kommt und findet dich. Und das ist für viele Leute, die sagen, wenn ich das sage im Coaching, sagen sie, oh, das habe ich noch nie gedacht. Ich habe immer gedacht, ich muss das machen. Ich als Frau muss das möglich machen. Ich muss das. Was ist, wenn der Mann dich finden darf? Ja, wie wäre der Gedanke? Kann man aus der Programmierung rauskommen? Ich bin schon 46 Jahre alt und ewig und immer Single. Liebe Curly, ja, das kannst du. Das kannst du wahrscheinlich nicht unbedingt alleine, weil man oft Dinge nicht sehen kann. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe auch einen Coach. Ich mache genau das gleiche Programm wie alle meine Kundinnen. Ich mache mein eigenes Glückliche Beziehung jetzt Programm mit einem meiner Coaches, damit jemand von außen hinschaut. Weil wir haben selber unsere blinden Flecken. Weißt du, das ist wie ein Zahnarzt kann sich auch nicht selber die Zähne richten. Man braucht jemanden, der von außen schaut. Menschen brauchen einander, wir brauchen einander, weil wir füreinander da sein können. Wir können Dinge sehen, die der andere nicht sieht. Wir können Wissen teilen, das der andere nicht hat. Ja, man kann das heilen. Also wir haben in unseren Coaching-Programmen Frauen unterschiedlichen Alters. Der Durchschnittsalter ist 55 bei uns, 50 bis 55 oder 45 bis 55. Unsere älteste Klientin war 83. Und hat es mit 83 auch noch geschafft und einen 85-jährigen Witwer kennengelernt. Punkt ist aber, meine Lieben, das hat sie nicht im Online-Dating gemacht. Das muss man dazu sagen, sondern in der Kirche kennengelernt. Aber es ist möglich. Also es geht in jedem Alter. Saya sagt, ich bin seit 10 Jahren Single, bin jetzt 42, da ich niemandem begegne, in den ich mich verliebe. Genau, das ist, was ich ihr vorhin schon angesprochen habe, ist definitiv die Erstarrung. Also das ist wahrscheinlich, ja, möglicherweise eine starke Bindung, sagen Sie, also stark vermeidende Bindung. Vielleicht desorganisierte Bindung, müsste man sich dann eben genauer anschauen. Aber das braucht wirklich Heilungsarbeit. Also da müsste man jetzt schauen, was ist die große Angst, die du hast? Und woher kommt diese Angst? Was ist dir passiert, dass du so Angst hast vor dem Verlieben? Wer hat dich so verletzt? Und wenn du sagst 10 Jahre, dann die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass vor 10 Jahren etwas passiert ist, dass die letzte Beziehung vor 10 Jahren, dass das einfach der letzte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also das würde ich jetzt mal anschauen. Wenn du magst, noch heute kannst du es schriftlich machen vielleicht, dass du dir aufschreibst, was waren die Beziehungen und was fühle ich, wenn ich dran denke, nicht? Welche dieser Beziehungen belastet mich noch, ist noch mit Schmerz behaftet? Und wir machen jetzt bei uns bei Somit Coaching traumainformiertes Coaching, also haben eine Zusatzausbildung jetzt zusätzlich zu Hypnose und zur somatischen Arbeit und zum NLP machen wir auch traumainformiertes Coaching. Also wenn du Bock hast, dann mach mal eine Stunde mit einem meiner Coaches. Wenn du magst, probier das aus. Ja, aber es ist möglich, weißt du? Es ist immer möglich. Und ich finde auch, mit 46 ist ein guter Zeitpunkt. Weil, warum nicht jetzt die große Liebe finden? Und in dem Alter weiß man mehr, was man will, weißt du? Man steht mit beiden Beinen im Leben. Man hat einfach seine Bedürfnisse, versteht man klarer. Es ist ein guter Zeitpunkt, um eine Beziehung zu finden. Mit 50, also wir haben so viele Leute, die im Alter von zwischen 50 und 60 geheiratet haben. Okay? Also wir haben viele, viele Hochzeitsfotos. Viele davon teilen wir auch auf unserer Webseite, nicht alle. Manche Leute wollen privat bleiben, logischerweise. Das ist halt in meinem Beruf ein bisschen schwierig. Wenn ich ein Abnehmcoach wäre, hätten wir 5000 Fotos. Jetzt haben wir nur ein paar hundert. So, hier ist eine Frage mit Fernbeziehung von der Evelyn. Ich bin seit 2 Jahren in einer Fernbeziehung und er kann sich noch immer nicht vorstellen, zusammenzuziehen. Soll ich weiter in der Beziehung bleiben, da ich mir ein gemeinsames Leben wünsche? Also zuerst mal, Fernbeziehung ist die schwierigste Form von Beziehung. Das ist absolut klar. Soll ich bleiben oder nicht, das kann und will ich nicht beantworten, weil das ist immer eine Entscheidung, die du selber treffen musst. Okay? Wenn du ihn liebst und wenn er dich liebt, dann würde ich der Beziehung eine Chance geben. Trennung macht Sinn, wenn der Mensch toxisch ist, also einem wirklich schadet. Dann macht eine Trennung. Dann empfehlen wir im Coaching eine Trennung, wenn der Mensch der Frau wirklich schadet. Also wenn man wirklich merkt, die Frau ist komplett fertig, ihr Selbstbewusstsein ist zerstört, sie wird da und runter gemacht und erniedrigt und dann empfehlen wir Trennung. Wenn das ein Mensch ist, der dich liebt und der dich gut behandelt, der aber einfach selber Bindungsangst hat, dann machen wir die sogenannte Bindungsangststrategie. Die Bindungsangststrategie ist ein bisschen länger, also das ist etwas, was man über Monate durchführt. Und im Prinzip geht es dabei darum, dass man sein eigenes System beruhigt, also sein eigenes Nervensystem beruhigt. Da empfehle ich dir, zum Seminar zu kommen nach Wien, dann können wir auch persönlich über das sprechen, dass man sein eigenes System zuerst beruhigt und dass man dann das System des Mannes beruhigt durch die Koregulation. Und da haben wir etwas, was wahnsinnig gut funktioniert, also was auch wissenschaftlich erwiesen ist, so bestimmte Umarmungen und auch zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also Menschen mit Bindungsangst brauchen einfach mehr Zeit und brauchen ein Gegenüber, das reguliert ist. Das Problem ist aber leider, dass Menschen, die jetzt wie er, der sagt, er kann sich keine Zukunft vorstellen oder sowas, Er kann sich zusammen sie nicht vorstellen. Trotzdem will er mit dir sein. Möglicherweise hat er vermeidende Bindung, also Bindungsangst. Ich sag mal möglicherweise, weil ich kenne ja niemanden von euch jetzt persönlich, oder manche von euch kenne ich, aber jetzt vom YouTube-Kommentar weiß ich nicht, wer du bist. Daher kann ich jetzt keine Aussage über ihn treffen. Ich kann allgemein sprechen. Und allgemein ist es so, dass Verlust und Bindungsangst sich anziehen. Also das sind Magneten. Genauso wie sich toxische und desorganisierte wie Magneten anziehen, ziehen sich die Verlust- und die Bindungsängstler an. Und das Ding ist jetzt, wenn jemand Verlustangst hat, ist das Nervensystem halt immer aufgeregt und immer ist halt nicht stabil und ist nicht sicher und entspannt. Und das triggert beim Bindungsängstler ja genau das Gleiche. Und der Mensch mit der ängstlichen Bindung versucht immer gut zu sein und gut genug zu sein und alles richtig zu machen. Und es ist fast so ein Aufopfern. Und das wird vom bindungsängstlichen Menschen als zu viel empfunden. Das ist dann, der macht so viel und der Bindungsängstler kann nicht zurückgeben. Und dann hat er wieder dieses Gefühl, ich kann nicht gewinnen. Ich kann nichts richtig machen. Und Evelyn schreibt mir gerade, er hat Bindungsangst, braucht immer wieder Zeit für sich. Genau. Vielen Dank für diese Frage. Ich habe auch gelesen, das interessiert einige mit den Fernbeziehungen. Ist noch eine Fernbeziehung, hier Sissi schreibt, warum habe ich immer Fernbeziehungen? Weil die safe sind, die sind sicher. Eine Fernbeziehung ist sicher, der ist weit weg, der kann dir nicht zu nahe kommen. Eine Fernbeziehung ist auch schwierig. Manches Mal suchen wir uns extra schwierige Beziehungen, weil wir ja gelernt haben, Beziehung ist schwierig. Das kann nicht einfach und leicht gehen, das muss immer irgendwie stressig sein. Natürlich, ich meine, die Medien unterstützen das nicht, wenn man sich dann so Liebesfilme anschaut, dann gibt es immer die große Krise und irgendwas ganz Schwieriges. Ich meine, das muss so sein, das ist der Spannungsbogen in einem Film. Ja, dann natürlich braucht es einen Spannungsbogen, sonst wird sich das niemand anschauen. Wenn die einen Film machen würden über zwei Menschen mit sicherer Bindung, dann wäre der Film langweilig. Da würden sich zwei Menschen treffen, ruhig und entspannt, würden miteinander reden, ruhig und entspannt, würden miteinander regelmäßig schreiben, würden sich wieder treffen, nicht? Und würden dann ganz normal in eine schöne Beziehung kommen, nicht? Das wird sich keiner anschauen. Wer schaut sich so einen Film an? Langweilig. Natürlich schauen wir einen Film, wo krasses Drama ist, ja, und dann muss man sich irgendwie, das ist dann ganz schwierig und dann kommen sie zusammen, nicht? Das ist der Spannungsbogen. Und wir haben halt irgendwo mal gelernt, ja, wenn was leicht geht, dann ist es, dann stimmt was nicht damit. Es muss schwer und hart sein. Ich muss sich alles hart erarbeiten. Ist ja auch so ein Glaubenssatz, vor allem in unserer Kultur. Und dann kommt das halt, dass man eine Fernbeziehung, dass man ständig Fernbeziehungen hat, weil es muss schwierig sein. Es darf nicht leicht gehen. Es darf nicht easy sein. Es muss kompliziert und schwierig sein. Ah, hier schreibt jemand, bis jetzt immer Drama, jetzt ein lieber Mann, der sich kümmert und schreibt und konsistent ist, wunderbarer Körperkontakt und ich fühle noch nichts. Kommt das noch? Wunderbare Frage, meine Liebe. Ich würde dem Ganzen Zeit geben. Also wie gesagt, auch hier, ich habe zu wenig Infos, aber generell gesprochen, ich würde dem noch Zeit geben und würde hier jetzt mal wirklich das eigene System beruhigen. Weil wenn du sagst, sie sagt mir nämlich wunderbarer Körperkontakt, das heißt, sie hat körperliche Anziehung. Wenn da körperliche Anziehung ist, dann sagt sie ein lieber Mann, der ist konsistent, dann ist da auch emotionale Anziehung. Ach, das war die Ulrike, vielen Dank. Danke, liebe Ulrike. Dann haben wir zumindest die Basis erfüllt. Ja, wenn du mir jetzt auch noch sagst, du kannst mit ihm gut reden, dann hättest du auch noch die mentale Ebene. Dann geht das schon ziemlich in Richtung Seelenpartner. Und wenn er auch noch eine Art spirituelle Verbindung ist und man wirklich das Gefühl hat, wow, das ist was Besonderes, nicht? Dann ist das eigentlich das Richtige. Ja, gute Beziehungen beginnen oft etwas langweilig. Und das muss man mal in seinen Kopf reinkriegen, dass es auch langsam anfangen darf. Und Menschen, die sicher gebunden sind, fangen langsam an. Dieses Hals über Kopf verlieben ist nicht Liebe, das ist eine Traumareaktion vom Nervensystem. Das ist Traumabindung. Das, was du spürst, wenn du den Narzissten triffst oder Liebe auf den ersten, der schaut dich an und der ganze Körper ist elektrisiert, das ist Trauma, das ist Stress. Das ist nicht Liebe. Also Ulrike, ich würde ihm eine Chance geben. Gut, meine Lieben, dann danke ich euch herzlich fürs Dabeisein. Auch hier ist noch eine Frage. Entschuldigung, ich nehme mich noch schnell dran. Ich bin ängstlich, er ist vermeidend. Er arbeitet an sich, ich an mir. Wir versuchen befreundet zu sein, aber fühlen mehr. Wie kann ich mich beruhigen, wenn ich ihn sehe? Ich bin dann immer so nervös. Durch die Atmung. Also die Atemtechnik, die ich vorhin vorgezeigt habe, das ist ein sehr effektiver Weg, um sich zu beruhigen vor dem Treffen. Und während dem Treffen kannst du dich beruhigen durch langsame Atmen. Also zum Beispiel 4 Sekunden ein und 6 Sekunden aus. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Das kannst du machen. Das fällt beim Treffen gar nicht auf. Und was du auch machen kannst, ist, dich bewusst langsamer zu bewegen und bewusst ein bisschen langsamer zu sprechen. Das braucht Übung, meine Liebe. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das kann ich dir als Übung mitgeben. Und ansonsten empfehle ich, am 4. Juli nach Wien zu kommen, zu unserem Bindungscoach-Seminar. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntagabend. Ich danke euch fürs Dabeisein, für alle, die live dabei waren. Vielen Dank für eure Fragen und eure lieben herzlichen Kommentare. Für alle, die das in der Aufzeichnung gehört haben oder auf einer Podcast-Plattform hören, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war der Königinnen-Talk mit Petra Fürst und wir sehen uns dann im nächsten Podcast. Alles Liebe und denk daran, du bist wirklich ganz nah dran an deiner großen Liebe. Musik